Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Also ich habe es ja wirklich vermisst, das zu sagen. Die Sommerpause ist vorbei, bei mir ist einiges passiert, dazu vielleicht später noch mehr. Und UFC 266 steht nun vor der Tür und zusammen mit Chris, dem Paten, werfe ich heute einen Blick auf die Card. Die ist ja richtig gut besetzt. Außerdem sprechen wir über die Fight Night Smith gegen Spann. Da hat sich ja Anthony Smith ein bisschen Respekt verschafft und Devin Clark hat gleich mal die halbe Kauleiste verloren, dazu später aber mehr. Jetzt begrüßen wir erstmal Chris. Chris, hallo.
Jo, hey, was geht?
Wie geht's dir?
Ja, super, Sebastian. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
Ich freue mich enorm. Also Chris, du bist ja, wenn man so die sozialen Medien verfolgt, einer der größten MMA-Fans, die man auf Twitter finden kann. Übrigens, Chris lädt euch ein, Mitglied seiner Discord-MMA-Community zu werden. Ich habe den Link in die Shownotes gepackt. Chris, sag doch mal was dazu. Wie kam denn das zustande, diese MMA-Community auf Discord?
Ja, diese Germany Lounge, wie sie sich nennt, entsprang der Idee, dass man einfach eine zentrale Plattform hat, die, wo man auch unter der Woche, während keine Events stattfinden, sich austauschen kann über Kampfsport, sei es über Memes, Videos, verschiedene Sachen, damit einfach die Community zusammengeführt wird, unabhängig von Events auch. Ja, das ist der Grundgedanke dahinter.
Ja, und du bist ja auch einer der Köpfe hinter diesem Kampftipps.de-Portal. Genau. Hier kann man ja ohne Wetteinsatz, also nur so aus Spaß an der Freude, die Tipps abgeben zu anstehenden Events und Veranstaltungen. Also Kampftipps.de heißt das Ganze. Genau. Wie kam das wiederum zustande?
Ja, Kampftipps.de kam von zwei anderen Gründern zustande, die sich gedacht haben, yo, können wir die Leute animieren, unter anderem ihre Tipps zu bringen? Und so kam dann eben das zustande.
Ja, cool. Also schaut gerne mal rein. Kampftipps.de heißt das Portal. Kostet nichts, ist einfach nur so aus Jux und Dollerei. Ich tippe auch mit, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten noch so Housekeeping-Notes zu Beginn. Abonniert gerne diesen Podcast, egal wo. Gebt bitte auch eine Apple-Podcast-Bewertung ab, am besten 5 Sterne. Ich möchte ja, dass der Podcast wächst. Und es ist wirklich nicht leicht für mich, die Zeit dafür zu finden. Aber es macht enorm Spaß und ich glaube, dass es keinen Podcast gibt mit mehr Fakten und Liebe zum Detail. Kurz vielleicht auch noch zu meinem Tag heute, also wie läuft so ein Tag bei mir ab? Ich bin heute um 6 aufgestanden in München, stand dann um 8:30 vor der Kamera, hab dann von 10 bis um 1 eine Sendung aufgenommen, dann war ich 2 Stunden auf der Autobahn, da habe ich mir eine Stunde Zeit genommen für meine Familie und jetzt habe ich mich in den letzten 2-3 Stunden noch auf UFC 266 vorbereitet und jetzt an meinem freien Abend nehme ich den Podcast auf, weil es Spaß macht, aber es ist für mich auch ein Opfer, deswegen hoffe ich, dass es viele Leute gibt, die das wertschätzen, Bewertungen abgeben, positive Kommentare und natürlich auch in den sozialen Medien mit mir und vielleicht auch dir, Chris, interagieren. Wo kann man dich denn finden? Auf Twitter und so weiter.
Auf Twitter unter der Pate @, ich kann dir dann später das noch geben zum Verlinken, coco_hero_pate. Ansonsten auch auf Facebook der Pate, in den Twitter-Gruppen, Social Media. Werde ich dir schicken, kannst du gerne verlinken.
Werden wir machen.
Ansonsten möchte ich noch hinzufügen, dass der Gedanke von der Germany Lounge, dem Discord, natürlich auch entsprungen ist, um wirklich auch zu unterstützen, sei es Kommentatoren auch. Wir sind unabhängig, sage ich mal, aber wir unterstützen natürlich gerne. Wir wollen, dass MMA in Deutschland anerkannt wird, als allgemein, dass der Sport dahinter gesehen wird und nicht dieses, was die ältere Generation im Kopf hat, dieses brutale, ja, es wird nur ja verprügelt, sondern nein, es ist eine Sportart und Muay Thai zum Beispiel wird es auch als olympische Sportart angesehen und MMA sollte das auch mal werden.
Ja, da arbeiten wir alle dafür, ne?
Und mit Kampftipps auch. Und da würde ich nochmal drauf kurz eingehen. Da ist natürlich der Gedanke dahinter auch, man kann sich mit Freunden messen, man kann sich untereinander messen, mit Tipps abgeben. Natürlich alles umsonst und ohne echten Geldeinsatz. Oh, man kann nur sagen, einfach reinschauen, mitmachen, Spaß haben. Sei es auf dem Discord, sei es bei Kampftipps. Spitze, ich weiß nicht, Sebastian, du bist da selber oft am Tippen. Du bist selber auf dem Discord. Ich meine, deine Meinung dazu.
Ja, du, ist super. Also ist eine Plattform für Fans, von Fans für Fans, so sollte man es vielleicht
Richtig.
sagen. Und ja, da wird fleißig diskutiert, zum Beispiel ja auch über die aktuellen Themen. Die Hall of Fame der UFC sperrt ja ihre Pforten wieder auf. GSP wird aufgenommen in diesem Jahr. Ist ja die Klasse von 2020, wird ja nachgeholt. Und GSP ist ja für mich der Goat, also hat sich immer verbessert. Ich finde, keiner hat härter trainiert als er. Er war auch so immer abseits des Oktagons nett, höflich, zuvorkommend, respektvoll, keine Eskapaden, keine positiven Dopingtests. Also für mich auf alle Fälle im Weltergewicht der Goat, Wahnsinnstyp. Und ich weiß ja nicht, wer ist dein Goat?
Mein Gott ist, boah, das ist eine schwierige Frage. GSP definitiv gehört als GOAT gerankt. Also, auch McGregor war eine Zeit lang ein Kandidat dafür, hat aber in letzter Zeit ziemlich nachgelassen, auch mit seinen Eskapaden, muss ich sagen. Und wer natürlich auch immer gern genannt wird, ist Khabib, wobei ich Khabib leider ja aufgehört hat mit MMA. Man wird wahrscheinlich nie seinen 30-0 sehen, was es natürlich schwierig macht, ihn als GOAT wirklich am Ende jetzt abzustempeln,
Naja,
meiner
ist
Meinung
ungeschlagen
nach.
abgetreten im Gegensatz zu
Ja.
vielen anderen, GSP inklusive. Anderson Silva wird mir noch einfallen. Wir haben auch mit Andreas mal hier gesprochen. Er hat
Definitiv.
gemeint, Fedor. Also gibt es ja viele
Fedor,
Meinungen.
ja.
Ich lasse da jedem seine Meinung, aber mein GOAT ist GSP, kommt eben in die Hall of Fame zusammen mit Mark Ratner, also ein Mann, der hauptverantwortlich dafür war, dass MMA in den 50 Bundesstaaten Amerikas legalisiert wurde und auch weltweit dann. Kevin Randleman kommt in die Hall of Fame. Über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen hier im Podcast. Und ja, in den Kampfflügel der besten Kämpfe Jones gegen Gustafsson von UFC 165, also das auch ein richtiger Kracher. Guter Kracher war auch die vergangene Fight Night, Smith gegen Spann. Anthony Smith, zu dem könnte ich ja, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. Ich habe auch, glaube ich, schon mal einen Podcast über ihn gemacht. Also gibt es ja diese Geschichte zum Beispiel mit dem Einbrecher. Also er hat ja einen Einbrecher gehabt bei sich im Haus und hat da wirklich um sein Leben gekämpft. Ich glaube, Anthony Smith ist der falsche Mann, bei dem man einbrechen sollte. Da sollte man sich vorher vielleicht besser informieren. Aber er hat ja auch zugegeben, dass er daran ein bisschen zu knabbern hatte, auch mental an diesem Vorfall. In den letzten Kämpfen, wenn man ihn so gesehen hat, merkt man aber, er ist voll da und er hat hier Respekt eingefordert für seine Karriere. Hat seinen Gegner Ryan Spann klar besiegt, aber am Ende wäre es da fast zu einem Handgemenge gekommen, Chris. Also ich habe da schon den
Ja.
Skandal gewittert.
Ja, es war natürlich schon das Testosteron in der Luft einfach fast schon gesehen. Ne? Es war einfach sehr viel Trash-Talk im Vorfeld. Ne? Und ich habe mir auch gedacht, oh, das wird doch jetzt nicht eskalieren. Es war ja kurz davor, wirklich kurz davor. Aber am Ende haben sich Gemüter beruhigt und sie sind dann aufeinander zugekommen und haben sich gegenseitig auf den Po geklopft und dann ja, war es das in der Hinsicht wieder.
Hast du
Aber
schön
war schon
gesagt.
sehr hitzig, war schon wirklich sehr hitzig,
Ja
muss
klar,
man
also ich
sagen.
meine, Ryan Spann hat das Ganze ein bisschen angeheizt, hat diesen Kampf relativ klar verloren, nach 3:47 in der ersten Runde durch Rear Naked Choke, also ist auch im Stand klar untergegangen gegen Anthony Smith, muss man tatsächlich sagen. Und Anthony Smith hat das dann auch ein bisschen erklärt bei Ariel Helwani und hat gesagt, hey, jeden Montagmorgen wacht meine 4-jährige Tochter auf und ich bin schon weg. Die sieht mich nicht, so gut wie nicht unter der Woche. Die ist es gewohnt, dass ich jeden Morgen weg bin und das erste Training hinter mich bringe. Und man kann über mich sagen, okay, mein Boxen offenbart ein paar Lücken oder mein Jiu-Jitsu lässt hier und da mal ein paar Lücken offen, wo jemand vielleicht Kapital draufschlagen kann. Alles okay, aber man darf meine Karriere nicht so in den Mülleimer werfen. Man darf mich nicht zum alten Eisen zählen. Dafür ist meine Karriere einfach zu gut. Dafür habe ich zu viel erreicht. Dafür ist mein Vermächtnis einfach zu groß. Man hat das persönlich genommen. Wie gesagt, es wäre fast eskaliert am Ende, aber ich glaube, dann haben sich, wie du sagst, die Gemüter doch noch beruhigt. Sie haben sich dann fast umarmt schon und es war wieder alles gut, aber Ich gebe ihm ein bisschen recht, dem guten Anthony Smith. Für mich der meist Definitiv. Unterschätzte Mann im Halbschwergewicht.
Definitiv. Es war Runde 1, es war ein Submission. Submission, ich finde Submission-Siege sind vor allem immer sehr deutlich und ich glaube, sind vor allem ein Rear-Naked-Choke ist vor allem eine Art zu verlieren, die extrem auch im Kopf vom Gegner was macht. Dieses Gefühl, keine Luft zu bekommen. Ich meine, der Rear-Naked-Choke, der hat 1A gesessen.
Ja klar, und ich meine, es gibt keine Lucky Submissions. Eine Submission ist entweder sauber aufgesetzt und du klopfst ab oder du wirst bewusstlos oder der Offizielle bricht ab. Und bei so einem Mann wie Anthony Smith, ich meine 52 Profikämpfe, 17 in der UFC, das ist ein Vermächtnis, das muss man respektieren. Klar, Klappern gehört immer auch ein bisschen zum Handwerk, aber der Mann ist super gefährlich. Ich glaube, 32 Siege, 30 davon vorzeitig. Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass er oft Glück hatte. Anthony Smith, ja, respect the guy, würde ich mal sagen.
Definitiv.
Ja, Profi seit er 19 ist. Ich meine, was sollst du sagen? Auf der anderen Seite natürlich ein Ryan Spann, der sich jetzt ein bisschen hinten wieder anstellen muss. Gefahr läuft, so aus der Top 15 rauszurutschen im Halbschwergewicht. Man hat gesehen, er ist ein großer, ein athletischer Mann, Power und Ruhe, Gewalt und hat auch viel verändert, weil er ja sein Familienleben auch verändern will. Er hat gesagt, ich will endlich raus aus einer Zwei-Zimmer-Wohnung, ich will meiner Familie ein ordentliches Leben bieten können. Aber Anthony Smith war vielleicht dann doch mal eine Kragenweite zu groß für ihn, muss sich jetzt wieder ein bisschen hinten anstellen und da ordentlich ranklopfen. Im Co-Main-Event, da ist was passiert, meine Güte, also wenn ihr es nicht gesehen habt, googelt das mal. Ion Kutelaba hat gegen Devin Clark gekämpft und Devin Clark hat gefühlt seinen halben Kiefer verloren. Ich übertreibe natürlich jetzt maßlos, aber das war heftig, Chris.
Ja, also es sind auch Bilder, die nicht sehr schön zu sehen waren, ne? Wir haben in letzter Zeit häufiger Armbrüche gesehen oder dergleichen oder Füße aber, oder Schienbeine. Ja. Aber das war jetzt schon mal ganz eine andere Nummer. Ja, soll ich jetzt hier spoilern oder nicht?
Kannst du gerne machen, das Event liegt ein paar Tage zurück.
Ich muss, ja eben, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, also es waren ja, ich glaube, 4 Zähne, Unterzähne, die komplett nach hinten reingeschlagen waren.
Also es hat irgendwie ausgesehen, als wäre so das Zahnfleisch sogar mit nach hinten reingeschoben.
Ja, und die Aussage war ja dann, ob er weitermachen kann, war ja dann, it's surgery anyways, also es wird eh eine OP und macht dann einfach weiter. Also das ist natürlich Dude. Dann auch wirklich, ja, sehr tough. Ja, also.
Ja, und ihr gute Laber ist endlich mal so aufgetreten, wie ich mir das vorstelle von ihm. Ich meine, man weiß ja, er hat Talent. Das ist ein kräftiger, ein bulliger Fighter. Mhm. Aber der kämpft meistens ein bisschen emotional, verschießt sein Pulver dann früh und wird irgendwie seinen Fähigkeiten gar nicht gerecht. Ich meine, hat griechisch-römisch gerungen, hat Judo gemacht, vor allem Sambo. Hat er wirklich auch eine gute Bilanz gehabt vor der UFC, hat sich da in Osteuropa einen Namen gemacht. Jetzt hat er endlich mal wieder so abgeliefert, wie ich mir das vorstelle, gegen Devin Clark und ja, da sagst du was, ne? Der wird auf jeden Fall eine OP da über sich ergehen lassen müssen. Da ist einiges zu richten beim guten Kerl. Er hat ja auch gute Credentials, also war NJCAA All-American, und hat dann nach dem College direkt die MMA-Karriere eingeschlagen, hat gesagt, also mit meinen athletischen Fähigkeiten könnte ich Strongman werden. Sein Ziel ist ja, nach der MMA-Karriere will er 1000 Pfund Deadlift schaffen, also Kreuzheben. Oder er wird Bob-Anschieber, hat er gesagt, bei Olympia. Also meine athletischen Möglichkeiten, meinte er ja, sind unbegrenzt. Aber das reicht halt nicht. Er muss sich auch ein bisschen verbessern, vor allem Ground Game in den Grappling-Sequenzen. Da ist schon auch noch Aufholbedarf auf hohem Niveau bei ihm. Aber Ion Kutelaba hat für mich jetzt endlich mal bewiesen, dass er da wirklich mitspielen kann in der Top 10, Top 15 im Halbschwergewicht. Und er ist ja im besten Alter. Ich glaube, der ist Ende 20. Also das kann durchaus noch was werden.
Ja, Kutelaba hat auf jeden Fall auch in Runde 1 definitiv schon hier klar Schiff gemacht. Klarkor böse angeschlagen. Der hat richtig kassiert.
Ja.
Und hat auch Ground and Pound am Ende kassiert, wo man schon sagen konnte, puh, okay, wenn es so weitergeht, dann könnte man vielleicht sogar ein Early KO-TKO sehen. In Runde 2 ist Kutelaba auch stark gekommen, hat Clark lange am Boden pinnt. Hm. Ich finde, der ist wirklich ein Kraftpaket, Polish Power, sage ich nur ein Stichwort. Ne? sehr dominant und aggressiv, auch im Kampfstil. Runde 2 hat er auch ganz klar gewonnen und Runde 3 hat er nicht ganz so überzeugt, aber hat und am Ende dann noch seinen Takedown geholt. Hat dann auf jeden Fall ausgereicht. War auf jeden Fall ein sehr dominanter Sieg, meiner Meinung nach. Und ich denke, von dem werden wir noch viel mehr sehen. Und der wird erfolgreich noch durchstarten. Also, er ist schon am Durchstarten, besser gesagt erfolgreich. Er wird es weit nach oben bringen, sagen wir es mal so.
Ja, das
Also,
hört sich doch
definitiv.
nach Vorschusslorbeeren nicht an, sondern nach gerechtfertigten Lorbeeren für den
Ja.
Hulk. Ich glaube, er kommt aus Moldawien. Ich weiß, dass er Rumänisch spricht, aber ich glaube, er kommt aus Moldawien. Im Kampf davor gab es leider keinen Debütsieg in der UFC für Mandy Monster Böhm. Die hatte ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Und ich möchte über diesen Kampf auch mir noch kein Urteil erlauben, weil ich mit ihr vielleicht mal persönlich darüber sprechen möchte. Es hat sicher sehr wehgetan. Sie ist jetzt sicher in dieser Post-Fight-Depression-Phase, also wird da hart dran zu kauen haben. War eine gute Leistung von Ariane Lipski, muss man tatsächlich sagen. Die ehemalige Championess von KSW hat da überzeugt in diesem Kampf. Aber ich möchte da noch nicht urteilen. Ich möchte da irgendwann mit Mandy selbst drüber sprechen, aber du kannst gerne was dazu sagen, wenn du willst, Chris.
Ja, ich bin da deiner Meinung. Mandy, halt den Kopf um. Nächster Kampf wird besser. Kann passieren. Einfach weitermachen, trainieren und dann wird es auf jeden Fall. Lipski war an dem Abend besser, muss man so sagen. Und ansonsten denke ich, dass Mandy ihre Schlüsse daraus ziehen wird und ihr Training anpassen und dann hoffentlich in der nächsten Fight Night dann erfolgreich den Ring verlassen wird.
Ja, ich möchte mich mit ihr persönlich nochmal drüber unterhalten. Hatte sie
Ja.
schon, wie gesagt, ein paar Mal hier in der Show und wer weiß, was sie uns erzählen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Eindrücke sie schildern wird. Einen Mann möchte ich noch über den grünen Klee loben, das war Arman Tsarukyan. Für mich ein Megatalent, Champion-Potenzial, 24 Jahre jung, Wahnsinn der Typ,
Ja.
super Ringer, auch im Stand, das, was er an Boxen und Kickboxen präsentiert hat, hochsolide, heftiger Athlet. Basis ist natürlich das Ringen, hat sehr gute Takedowns. Das ist mir aufgefallen bei ihm. Es gibt ja so viele, die das Ringen machen, um Kämpfe zu verwalten. Er arbeitet wirklich offensiv, setzt offensiv ein und hat, wie man hier auch gesehen hat, richtig gute Hände, tolle Kombinationen. Man darf ihn auf keinen Fall nur als Ringer sehen. Das ist ein kompletter MMA-Kämpfer. Und wie gesagt, mit 24 ist das ein Talent, ist da einer im Oktagon, der hier ganz oben mitspielen kann, in meinen Augen wenigstens. Ich weiß nicht, ob du es anders gesehen hast.
Also er hatte in Runde 1 durch TKO, durch Schläge gewonnen. Er hat von Anfang an extrem hart die Pace, extrem hart gedrückt. Es gab dann einen Schlagabtausch am Cage. Es ist von Giagos dann ein starker Level Change kommen, wo Zarukan dann in der Top Guard gelandet ist wieder hochgekommen. Hat dann mit einem Headkick Giacos auf dem Hintern gesetzt, ne? Und er ist ja dann am Cage angelehnt. Und er hat dann massive Hände kassiert und Fäuste natürlich und ist mit Hammerfists dann gefinisht worden. Also Zarukyan, entschuldige, ist für mich eindeutig ein Top 15 Anwärter. Wirklich, also unglaublich in dem Alter schon mit so einer Pace da reingehen, den vortreiben und wirklich so ohne Wenn und Aber. Es war beeindruckend, muss ich sagen. Also
Ich fand das
wirklich.
Debüt schon gut gegen Islam Makhachev. Da hat er zwar verloren, aber wirklich eine gute Schlacht geliefert. Und dann natürlich drei Siege in Folge gegen Olivier Aubin-Mercier, Davi Hamosch und Matt Frivola. Und jetzt hat er auch mal ein Finish gezeigt. Also da geht der Trend deutlich aufwärts. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was er da gezeigt hat. Ja, einer der Fight of the Night, so muss man ja sagen, war dann auch noch Nate Maness gegen Tony Gravely. Nate Maness gewinnt dann durch TKO in der zweiten Runde, obwohl er kurz vor dem Ende der ersten Runde
Tja.
gerade so noch den Rundengong erlebt hat, ne?
Ja, das war Performance of the Night ja auch von Maness. Also der Kampf war wirklich, also da habe ich sogar fast lachen müssen. Also das sieht man selten. Im Prinzip muss man sagen, hat Maness verloren gehabt. Ging ja mit der Glocke zu Boden. Im Prinzip, das war so ein Halbschweben,
Ja, und er hat es kaum
finde
noch auf
ich.
den Stuhl geschafft in der
Ja,
Pause, ne?
es war schon auf dem Hocker sitzen
So
sozusagen.
eine
So,
Rocky-Story.
Ja, keine Ahnung. Und dann ist halt nochmal hochkommen. Also 5 Sekunden länger, wie du gesagt hast, dann. Und es wäre vorbei gewesen. Das auf jeden Fall. Und dann in Runde 2 kommt er zurück und findet einfach die Lücke und streckt den da so eine rein und beendet die sofort. Ne? Also mit dem rechten Abpack hat es ja durchkommen bei Gravely. Und einfach Hammer. Ja, sieht man selten. Ich bin da sprachlos gewesen, aber in dem Moment wirklich, weil ich eigentlich mir gedacht habe, ja, das war's für Maness, ne? Geht man von
Reißt aber
aus
dann doch noch rum das Ruder, ne?
und reißt es dann aber doch noch so massiv rum, so massiv wohlgemerkt.
Ja.
Ich habe den schon K.O. gesehen irgendwie, ja, aber
Ja.
echt beeindruckend, beeindruckend,
Auch
wirklich.
K.O. gab es im Eröffnungskampf. Joaquin Buckley hat abgeliefert gegen Antonio Arroyo. Und bei Buckley muss man ja sagen, das ist so ein wandelndes Highlight-Reel. Also sieht ja aus wie eine Comicfigur, enorm muskulös und hat ja im vergangenen Jahr diesen. Ja, wahrscheinlich spektakulärsten Knockout des vergangenen Jahres erzielt. Also dieser Jump-Spinning-Backkick-KO gegen Imper Kasanganay. Den haben ja viele Experten als Knockout des Jahrzehnts sogar gefeiert. Also mein Knockout des Jahrzehnts, glaube ich, wird immer Edson Barboza mit seinem Wheelkick gegen Terry Atten bleiben. Aber das ist sicher Geschmackssache. Heftig war es auf jeden Fall. Und Buckley hat diesen Highlight-Reel-Stil. Zeigt ja viele Kicks, Frontleg-Sidekicks, Spinning-Backkicks. Ganz viele Kick-Varianten aus dem Taekwondo und er hat auch enorm Power. Das hat Antonio Arroyo hier hinten raus noch erfahren in der dritten Runde. Arroyo hat das gar nicht schlecht gemacht. Ich glaube, wenn er ein bisschen mehr riskiert hätte, wenn er ein bisschen mehr Volumen gezeigt hätte gegen Buckley, wenn er den ein bisschen mehr beschäftigt hätte, hätte das mehr werden können. Ansonsten könnte es das jetzt sogar gewesen sein für Arroyo nach dieser dominanten Performance von Joaquin Buckley.
Man muss dazu sagen, Buckley hat einen Gameplan gehabt und das war eindeutig die Inside Leg Kicks. Hat ihn ja massivst, man hatte die massive Schwellung in Runde 2 dann schon am Knie auch gesehen, wo man wusste, okay, das ist natürlich kampfbeeinflussend. Arroyo hat sich ja in Runde 3 noch einen Rücken von Buckley geholt, aber Buckley hat sich befreit. Da hat Buckley dann schöne Treffer danach gelandet. Ne? Buckley hat dann halt auch einen harten Clinch gesucht, war viel im Clinch und hat dann mit massivem rechten Uppercut getroffen und danach ging mit Hammer Fist den Kampf beendet. War für mich ein super Fight, wirklich. Buckley ist auf jeden Fall auch einer, wo man sagen muss,
Muss man auf dem Radar haben.
den muss man auf dem Radar haben. Der hat. Weiß, was er macht. Die Kicks sind sehr hart. Man muss auch ansprechen, in dem Kampf gab es sehr viele versuchte Headkicks auch, von beider Seite, was auch schön anzusehen war. Ich glaube, beide sind mal geslippt, ausgerutscht. Ne? Okay. Sieht man letzter Zeit auch öfter. Viele meinen ja, das kommt durch die Aufdrücke am Boden.
Ja, kann
Ich
durchaus sein, wer selber schon mal in einem Oktagon gestanden hat oder auf einer Jiu-Jitsu-Matte gerollt hat mit Aufdruck, wenn man da schwitzt, dann wird es enorm glatt.
Genau, das
Und
Sponsoring.
keiner hat die Zeit oder die Überlegenheit, in einem Kampf zu schauen, ey, wo trete ich hin, bevor ich dem anderen gegen den Kopf trete.
Ne.
Das geht zu schnell, da musst du einfach zu schnell reagieren, das sind zu kurze Abläufe, da hast du die Zeit nicht dafür und da rutscht du einfach mal aus, ne? Das passiert einfach. Und ja, so hier geschehen, da hast du durchaus recht.
Genau. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe beide stark gefunden, muss ich sagen. Buckley war am Ende definitiv der Bessere. Wie es mit Arroyo weitergeht, puh, weiß ich nicht.
Wird dünn das Eis, ne? Ich glaube, dritte Niederlage in Folge könnte
Ja,
es
ist
gewesen
auf
sein.
dünnem Eis auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über UFC 266. Chris, unser Pate, unser Wettpate, ist ja einer, der sehr gute Tipps immer abgibt und bei den Tippspielen immer vorne liegt. Das nutzen wir aus. Da wollen wir ein bisschen in sein Gehirn blicken. Gleich geht's weiter hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute ist Chris der Pate zu Gast, einer der größten MMA-Fans, die ich jedenfalls kenne. Und wir schauen jetzt ein bisschen auf UFC 266. Wird ja stattfinden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. auf 26. September, live auf The Zone. Ab 4 Uhr könnt ihr dabei sein. Ich habe eine Doppelschicht übrigens am kommenden Wochenende um 19 Uhr. Also davor habe ich Boxen, die Vorkämpfe Usyk gegen AJ. Da haben der Marc Bergmann und ich einiges zu tun, Chris.
Definitiv, also wird eine lange Nacht, ne?
Zuerst von 7, glaube ich, bis 7:45 die Vorkämpfe beim Boxen. Dann haben wir aber 6 Stunden Pause. Naja, nicht ganz 6 Stunden. Und um 4 Uhr geht es weiter mit der UFC bis ja, 7, 8 Uhr morgens. Da weiß man, was man gemacht hat. Aber wir lieben Kampfsport und das Adrenalin trägt uns. So, jetzt UFC 266, Las Vegas, Nevada, T-Mobile Arena. Main Event ist Volkanovski gegen Ortega. Aber wir arbeiten uns schön langsam vor. Mal zunächst auf der Main Card. Da wird der erste Kampf sein, Jessica Andrade gegen Cynthia Calvillo. Chris, der geniale Wettpate, verrät uns, auf wen er hier tippt.
Jessica Andrade durch Decision.
Durch Decision, durch Decision.
Durch Decision.
Also ich bin bei dir, ich sehe auch Andrade vorne. Power, kompakt, gute Takedown-Defense, hat auch ein sehr gutes Kinn. Calvillo, gut viel Zeit mit dem Team Alpha Male verbracht. Das Ringen ist dann irgendwann in der DNS, wenn du da bist. Das ist auch solide. Ich weiß aber nicht, ob sie eine Jessica Andrade rummanövrieren kann. Boxen ist auch okay bei Calvillo. Ich glaube aber, dass Andrade einfach mehr Schlagkraft hat. Die hat mehr Feuerpower. Ich tippe hier tatsächlich auf ein TKO in Runde 2. Aber wir haben beide Andrade vorne, ne?
Definitiv. Also Andrade steht 21 zu 9, spricht für sich, hat schon sehr viel Kampferfahrung, während Calvillo mit 9 zu 1 und ein No Contest hier reinkommt, als Underdog wohlgemerkt. Im Prinzip hat Calvillo bei Decision-Siegen, sollte sie die Nase vorne haben, weil sie mehr Decision-Siege hat, aber ich bleibe bei meinem Tipp, weil sie einfach so vielseitig ist, sei es am Boden, im Stand und so weiter. Der Reichweitenvorteil liegt zwar bei der Kontrahentin, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie auch sicher den Sieg sich einfahren will und deswegen über Decision geht.
Mit Bilanz von Cynthia Calvillo, glaube ich, ist 9 Siege, 2 Niederlagen, ein Unentschieden. Also durchaus solide die Bilanz. Gab zuletzt eine Niederlage gegen Caitlin Chookagian, gegen die hat aber wiederum Jessica Andrade gewonnen. Gut, MMA-Mathe funktioniert nicht. Man kann nie sagen, wenn
Nee.
man gegen die eine gewinnt, gewinnt man auch gegen die andere. Oder solche Rechenbeispiele, die gehen meistens hinten los. Aber ja, wir sind uns hier beide einig. Andrade wird das machen. Ich glaube, sie macht es auch vorzeitig. Also gut, aber wir sind schon mal hier bei einem Tipp fest. Dann, ja, zu Andrade vielleicht noch ein paar Worte. Also für mich ist die ja ein echter Bulldozer. Sie ist ja die einzige Frau in der UFC-Geschichte, die in 3 verschiedenen Gewichtsklassen Siege geschafft hat. Hat ja im Bantamgewicht angefangen, war dann Champion im Strohgewicht und jetzt ist sie im Fliegengewicht unterwegs seit einem Jahr. Robuste Kämpferin, hat gute Takedowns, hat harte Kicks, Power in beiden Händen. Und ich denke, diese Fähigkeiten machen hier den Ausschlag, den positiven Ausschlag zu ihren Gunsten. Okay, dann zweiter Kampf der Main Card, das ist Curtis Blaydes gegen Jairzinho Rozenstruik, ein Name, den ich sehr, sehr gerne ausspreche, muss ich ganz ehrlich sagen. Rozenstruik, ein Kickboxer mit ordentlicher Power, auch einer guten Entwicklung, also man sieht durchaus, dass es da aufwärts gehen kann. Der K.O. ist immer möglich bei ihm. Sein Gegner Curtis Blaydes natürlich, ausgezeichneter Ringer, stand schon 4-mal in einem UFC Main Event. Ich glaube aber, Chris, dass er so ein bisschen Power-Puncher-Problem hat. Also gut, jeder hat ein Problem mit Power-Punchern, das wissen wir, wenn man diesen Podcast hört. Zweimal K.O. gegen Ngannou, einmal K.O. gegen Derrick Lewis. Rozenstruik vielleicht nicht ganz so wuchtig wie die zuvor genannten, aber knapp dahinter. Wie siehst du diesen Kampf ablaufen?
Also Rosenstrike hat übrigens von mir den Namen Rosenstrauß, weil ich Rosenstrike, weil es gibt so viele Arten, wie man das ausspricht. Irgendwie habe ich schon drei oder
Jairzinho
vier.
Rozenstruik. Ich habe es
Ja.
mir gemerkt und ich habe es perfektioniert.
Okay. Rosenstrike. Ich denke, er wird verlieren. Ich denke, er wird verlieren.
Okay.
Wie wird interessant? Ich denke, Blaydes hat die Möglichkeiten, ihn zu submitten, halte ich nicht ganz so wahrscheinlich. Ich denke, Blaydes hat auch eher die Möglichkeit, ihn zu KO'n.
Okay.
Aber er hat auch die Möglichkeit, über die vollen Runden zu gehen, was ich aber nicht glaube. Also ich tippe hier auf den TKO Blade.
Ich sage, es
Also
ist
da.
ein Make-or-Break-Fight für Blades, denn wenn er hier zum vierten Mal durch K.O. verliert in seinem 10. UFC-Kampf, glaube ich, war es das mit dem Titelgeschehen. Dana White ist ohnehin nicht so ein großer Fan von ihm, weil er nicht so spektakulär kämpft. Er muss hier konsequent kämpfen und smart. Und das sehe ich eigentlich nur das Ringen. Er ist der beste Ringer in der Heavyweight Division. Er muss versuchen, das Ding auf den Boden zu bekommen, Rozenstruik da zu dominieren. Wie es dann weitergeht, Ground and Pound, Submissions, einfach nur Kontrolle, das wage ich nicht zu prophezeien. Ich sage, es wird ein Sieg für Blades durch Decision. Glaubst du, dass es ein vorzeitiges Ende wird?
Ja, ich denke, Blades wird es vorzeitig machen. Und der Gameplan, den du gerade beschrieben hast, denke ich, den wird er auch so übernehmen. Ob es dann Ground and Pound Elbows gibt oder dergleichen Hammerfist, sonstiges, ich denke, Rozenstruik wird keine Chance stehen.
Ja, Curtis Blades ist halt so ein echter Brecher, ne? Also wirklich ein Heavyweight mit 120 Kilo, 1,93 lang, über 2 Meter Reichweite. Hatte als Highschool-Ringer eine Bilanz von 44-0, hat dann einen nationalen Meistertitel am College geholt und das ist halt so in a nutshell sein Modus operandi. Das ist seine stärkste Fähigkeit, die muss er hier nutzen gegen Rozenstruik, der ein hervorragender Kickboxer ist. Ich meine, der hatte ja diesen Wahnsinnsstart schon in der UFC 2019, da 4 K.O.s eingefahren. Albini, Crowder, Arlovski und Overeem, die Legenden, alle durch Knockout besiegt. Aber auch bei ihm ist so ein bisschen das Problem, was wir bei Blades erkennen, also gegen die absolute Elite der Gewichtsklasse. Da klappt es bisher noch nicht so gut. Also Sirigan hat ihn nach Punkten besiegt zum Beispiel. Und wir erinnern uns natürlich an die verheerende Niederlage gegen Francis Ngannou. Das war relativ schnell vorbei. Das ist für beide ein richtungsweisender Kampf.
Rozenstruik hat aber übrigens eine 80-prozentige Takedown-Defense,
Interessant.
was sehr interessant ist, weil Blades es ja wahrscheinlich auf den Boden verlegen will. Trotzdem bleibe ich dabei, dass Blades das vermutlich early sich holt, durch TKO oder KO. Ansonsten durch Decision, aber ich sehe eigentlich keine Chance für Rozenstruik. Ich sehe im Stand keine Chance.
Ja,
Ich
ich weiß,
sehe.
da widerspreche ich. Ein K.O. ist bei ihm immer möglich. Also wir
Ah,
haben es
okay,
gesehen gegen,
stimmt, Heavyweight.
wir haben es gegen Overeem gesehen. Overeem ist auch so ein Koloss,
Stimmt.
250 Pfund, hat ihn 5 Runden dominiert. Und
Ah,
die
ja.
letzten paar Sekunden ticken runter in der letzten Runde und zack, er trifft einmal sauber. Und wir wissen,
Ja,
es ist
gut.
Heavyweight. Ein
Das
Schlag,
ist
ein Kick
Heavyweight.
kann es entscheiden.
Da muss ich dir recht geben. Das ist Heavyweight. Also, wobei ich denke, dass Blades, das mit dem Fight IQ. Ja, gut, man kann es beim Heavyweight wirklich nie sagen. Es reicht halt wirklich ein Schlag, wie das du sagst. Das ist halt, man hat es auch schon gesehen des Öfteren. Aber im Allgemeinen sehe ich Blades absolut vorn in jeglicher Hinsicht. Also.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Wahrscheinlich macht uns der Jairzinho, der Gute, einen Strich durch die Rechnung oder einen Uppercut oder einen Kick, du weißt, was ich meine. Ja, und ja, dann kommen wir zu den 3 Kämpfen, die auf 5 Runden angesetzt sind. Das ist ja auch eine Seltenheit. In der Mitte der Card, Welterweight, 5 Runden. Ich hätte nie gedacht, dass ich es nochmal sagen darf, aber Nick Diaz. Im Oktagon der UFC 2015, letzter Kampf, No Contest damals gegen Anderson Silva. Letzter Sieg, glaube ich, liegt sogar ganze 10 Jahre zurück. Ich glaube, es war 2011, wenn ich mich nicht täusche. BJ Penn damals nach Punkten besiegt. Er kehrt am kommenden Wochenende zurück. Die Diaz-Brüder, mein Lieblingsbrüderpaar, auf jeden Fall mal im MMA. Ein einzigartiger Typ, also ist ja ein Verrückter, ne? Triathlet, schwimmt vom Festland nach Alcatraz und wieder zurück, so als Vorbereitung, kann man mal machen, ne? Richtig guter Boxer, Gracie Black Belt im Jiu-Jitsu. Was ihn immer berühmt-berüchtigt gemacht hat, war sein Kinn. Er ist in Kämpfen drin geblieben, wo er schon so totgesagt war. Was ist davon übrig? Was hat sich vielleicht sogar verbessert? Was hat er hinzugefügt an Werkzeugen? In welcher Form taucht er hier auf? Das sind alles riesengroße Fragezeichen. Aber ich glaube, ähnlich große Fragezeichen kann man hinter Robbie Lawler setzen. Denn Robbie Lawler, ich glaube, ich respektiere ihn ungemein. Ich liebe Robbie Lawler. Aber man kann sagen, Robbie Lawler ist nicht mehr der Robbie Lawler zu seiner Blütezeit. Was ist von beiden Männern noch übrig? Was bringen sie da? Ich glaube, das kann keiner so richtig sagen, Chris.
Schwierig. Also, ich sag's jetzt mal so, ringerisch, per Submissions sehe ich Nick Diaz eindeutig vorn. Da hat Lawler gar nicht mitzusprechen.
Ah, ich weiß nicht. Also, ringerisch, rein wenn wir im Stand mit Ringen beginnen, finde ich, ist Lawler kräftiger, wuchtiger, kann auch Takedowns vermeiden. Wenn es zu Boden geht, glaube ich, das ist das Entscheidende, ist Diaz zum Beispiel einer, der sich sehr wohl auf dem Rücken fühlt. Wie gesagt, Gracie Black Belt, sein Jiu-Jitsu am Boden, seine Positionierung, seine Ruhe und seine analytische Art am Boden, Submissions zu suchen, das ist ein Vorteil, da gebe ich dir recht. Aber so rein, was das Ringen betrifft, ist für mich Lawler der Stärkere.
Echt, für mich Diaz, eindeutig. Also ja. Ich bezweifle, dass Lawler ihn Nick Diaz submitten wird. Ich,
ja, aber das hat nichts mit Ringen zu tun. Submissions, finde ich, ist Grappling und Brazilian Jiu-Jitsu. Wenn wir Ringen sprechen, dann sprechen wir über die Sequenz, als Ben Askren an Robbie Lawler dranhängt und Robbie Lawler einfach mal aus 1,50 Meter gepflegt auf den Kopf schmeißt. Also ich glaube, der wuchtigere, muskulösere Typ, der auch als Ringer im Stand, wenn es dann Richtung Boden gehen soll, stärker ist, ist für mich tatsächlich Robbie Lawler.
Submissions gebe ich dir recht.
Submissions muss ich dir wiederum recht geben, da ist Diaz auf jeden Fall stärker.
Ja, definitiv. Also in Sachen Submissions ist Diaz weit vorn. Okay, ringerisch kann Lawler definitiv, wird Nick Diaz wiederum Lawler nichts vormachen. Was für mich wiederum aber eigentlich bedeutet, wenn du zwei gute Ground-Gegner hast, kommt ja meistens ein Stammkampf raus, ne?
Das kann sehr gut sein. So war es ja im Endeffekt auch beim ersten Mal, als die beiden aufeinander getroffen sind. Und da kam halt dieser Highlight-Reel-K.O. raus, wo Robbie Lawler dann einfach so nach vorn umfällt. Nick Diaz hat damals ihn tatsächlich einfach wütend gemacht, hat ihm Ohrfeigen verpasst, hat ihn aus der Reserve gelockt, hat mit einem langen Jab gearbeitet, ist auch hart getroffen worden zwischendurch, keine Frage, aber war zäh und hat so mit diesem Stockton-Swag gekämpft und Robbie Lawler ist ihm dann einfach dann reingelaufen und ist K.O. gegangen. Ja, keine Ahnung, ob er diese Schmach vergessen machen kann oder ob Nick Diaz dann wiederum erfolgreich ist. Respekt für beide. Ey, Diaz-Brüder, liebe ich sowas von. Robbie Lawler, mega Respekt. Ich meine, Ruthless Robbie Lawler ist einer der toughsten Männer, die jemals irgendwo auf der Welt in den Käfig oder in den Oktagon gestiegen sind. UFC-Debüt 2002, fast 20 Jahre, war Champion zwischendurch im Weltergewicht. Ich denke nur mal an die Titelverteidigungen gegen Rory McDonald, gegen Carlos Condit. Also für mich, wenn wir vorher von den Hall of Famern gesprochen haben, Robbie Lawler ein sicherer Hall of Famer. Und
definitiv, ja.
Ich tue mich schwer hier mit einem Tipp. Also,
oh.
Ich sag mal so.
Ich stell dir erstmal eine Frage.
Stell mir eine Frage.
Was denkst du? Decision, KO, TKO oder sogar eine Submission?
Five Round War.
Okay, da bin ich mit dir. Ich denke auch, es geht auf eine Decision.
Dann würde ich fast sagen, Diaz. Ich sag, er hat in den letzten Jahren weniger Schaden kassiert. Er hat nicht die Schlachten bestritten, die ihn Robbie Lawler bestritten hat. Das Kinn dürfte gut sein, also er hat hier die letzten Jahre nicht viel drauf bekommen. Gut, er ist 38, aber Lawler ist auch nicht mehr der Jüngste. Über die Distanz würde ich sagen, Diaz arbeitet mit dem langen Jab und wird mit Sicherheit Krieg werden, aber dann sehe ich tatsächlich Diaz vorne durch Decision.
Er hat einen kleinen Reifheitenvorteil auch, ne?
Ja, das heißt, auf jeden Fall.
6 Zentimeter vom Jab her macht es viel aus.
Ist auch etwas größer als Lawler?
Ist größer auch, ja. Also, ich tue mich da auch extrem schwer. Ich glaube, da kann man würfeln fast. Also, wobei am Ende.
Keiner da draußen kann doch sagen, wie fit oder in welcher Verfassung Nick Diaz ist.
Eben, war was 6 Jahre Nick Diaz weg. Kommt da.
Ja, genau, das ist eine Wundertüte. Mein Gefühl ist es halt jetzt. Ne,
also, ich sage mal so, wenn es ein 6-Runder wäre, dann würde ich jetzt sagen Diaz, weil es liegt den Diaz-Brüdern im Blut. du weißt, was ich meine. Aber ich traue mich und gehe jetzt echt mit Robbie Lawler über Decision.
Ja.
Wobei, nee, ich gehe mit. Boah, lass mich nochmal überlegen. Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, Nick Diaz Decision. Boah. Kann mir aber auch eine Lawler Decision vorstellen. Hey, ich meine.
Ja, ich auch.
Typ hat über 40 Profikämpfe auf dem Konto.
Ich könnte mir sogar von Lawler einen KO, einen TKO vorstellen.
Ist möglich. Es sind auch zwei Rechtsausleger gegeneinander. Ja. Einer 38, einer 39. Klar, wir haben es gesagt, die ist ein bisschen länger, ein bisschen größer. Dafür ist Lawler kompakter, ein bisschen kräftiger, mehr Firepower. Mhm. Wird interessant.
Ich sag mal, Lawler hat eine Chance, das frühzeitig sogar durch ein KO oder TKO zu beenden.
Ah, das wenn berühmte Diaz-Kinn.
Wenn es nicht auf den Boden geht. Ich sag mal, es wird eine Decision, denke ich mal, kann man von ausgehen. Und alles andere, okay, ich gehe auch, ich muss mit Nick gehen.
Wir sind uns zu ähnlich. Irgendwo muss ich noch die Überraschung raushauen.
Ja, ich muss mit Nick gehen. Es ist einfach, falls Lawler gewinnen sollte, dann denke ich durch KO oder TKO.
Okay.
Aber ich muss mit Nick per Decision gehen. Es geht nicht anders. Ich weiß nicht, in welcher Form er kommt, aber ja, es ist einfach Nick. Ne?
Okay, es wird legendär. Diaz gegen Lawler, 5 Runden. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann kommen wir zu den Main Events, zu den Titelkämpfen. Einmal im Fliegengewicht der Damen, einmal im Federgewicht der Herren. Gleich mehr dazu hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Lucky Lauren Murphy kommt am kommenden Wochenende mit einer richtigen Bugwelle an Selbstvertrauen ins UFC Octagon. 38 Jahre ist sie mittlerweile, jung muss man ja sagen, ist ja immer noch bestens in Form, aber tatsächlich auch in der besten Form ihres Lebens. Also 5 Siege in Folge jetzt in der UFC, jetzt kommt der wichtigste Kampf der Karriere am kommenden Wochenende gegen Valentina Shevchenko. Murphy kämpft zum 12. Mal in der UFC am kommenden Wochenende, war schon Champion im Bantamgewicht bei Invicta, ist auch super sympathisch, tolle Geschichte. Dennoch, ich mach's kurz, Chris, die krasse Außenseiterin. Alles andere als ein Sieg von Valentina Shevchenko wäre eine haushohe Überraschung.
Mehr als haushoch. Also,
und das ist respektvoll ausgedrückt, denn es ist einfach so, Valentina Shevchenko dominiert diese Gewichtsklasse. Also sie ist ja eine Kampfsportlerin, wie sie im Buche steht.
Shevchenko, Runde 1 bis 3, Sieg durch K.O. TKO.
Also ich tippe auf TKO in Runde 2, weil... Meine Frage ist einfach, warum sollte Murphy etwas schaffen, das allen anderen bisher in dieser Gewichtsklasse nicht gelungen ist?
Ich stelle mir auch die Frage, also das Matchmaking stelle ich ein bisschen in Frage leider.
Für mich tatsächlich logisch, weil wenn du 5-mal gewinnst in der Gewichtsklasse, dann musst du irgendwann einen Titelkampf bekommen.
Ja, okay.
Und wer ist denn noch da? Wer ist noch da? Also Valentina hat einen großen Wischmob genommen und alles aus der Division gefegt. Also wer ist denn noch da?
Niemand.
Ja. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. Und ich meine, die Frau ist ja wirklich, die ist ja Terminator. Also mit 5 Jahren von der Mutter ins Training mitgenommen worden. Seit sie 12 Jahre alt ist, bestreitet sie regelmäßig Wettkämpfe. 17-fache Weltmeisterin im Muay Thai und K1. Also wahrscheinlich, okay, ich lehne mich vielleicht jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, wahrscheinlich rein technisch gesehen die kompletteste weibliche Kämpferin auf dem Planeten. Andere Meinungen?
Nee. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich stell dir jetzt mal eine Frage.
Stell mir eine Frage.
Denkst du, ist eine Submission in diesem Kampf möglich?
Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass Shevchenko Murphy anklingelt, Murphy geht zu Boden und wird dann per Rear Naked gefinished. Und wir haben in den letzten Kämpfen oft gesehen, dass Valentina Shevchenko auch am Boden mit sehr gutem Positionsspiel überzeugt hat. Die ist ja ein Schweizer Taschenmesser, machen wir uns nichts vor. Also akkurate Hände, präzise Kicks, gute Würfe. Ich meine, Sambo, Judo, Ringen, überall ausgebildet. Kickboxen, Taekwondo, natürlich die Stärke, aber sie kann halt alles. Und das macht sie enorm gefährlich. Wir haben ja gesehen, 2-mal hat sie gegen Amanda Nunes den Kürzeren gezogen, aber das war im Bantamgewicht. Das war in der Gewichtsklasse 10 Pfund darüber. Hier in dieser Division, in ihrer Division, im Fliegengewicht, da ist sie einfach die Königin. Da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel.
Ja, muss ich mich noch für eine Runde festlegen für Shevchenko K.O.?
So genau wie es geht. Wir wollen ja hier mal richtig auf den Putz hauen.
Ich will hier nochmal anmerken, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass es auf einen Decision-Sieg für Shevchenko hinausläuft.
Ich sehe halt nicht, wie das laufen könnte. Also ich sagte jetzt, wenn
Ich argumentiere noch, weil Murphy eine K.O.-Gefahr hat. Die ist nicht außer zu Frage zu stellen.
Ja, gut, das ist ein MMA-Kampf, das kann immer passieren. Ich meine, wenn ich der Trainer wäre von Lauren Murphy, so kurz zusammengefasst, einfach verständlich, mach's dreckig, geh nah ran. Nicht aus der bequemen Distanz hier versuchen, ein Kickbox-Match draus zu machen oder irgendwie versuchen, da am Boden einen Stich zu sehen gegen Valentina Shevchenko. Mach's dreckig, ins Gesicht, festhalten, Dirty Boxing, am Zaun, viel clinchen, schmutzig kämpfen. Nicht vom negativen Sinn her des Wortes, also gegen die Regeln verstoßen und solche Sachen. Nein, nein, nein. Mach's
Kann
einfach,
ich mir auch vorstellen, dass sowas vorkommt. Kann ich mir tatsächlich
mach's vorstellen. Zu einer Kneipenschlägerei. Verkürz die Räume, geh ran, Distanz überbrücken, gib ihm Muay Thai Clinch rein. Wenn du Valentina Shevchenko die Möglichkeit gibst, Dinge zu analysieren, aus einer bequemen Distanz heraus zu kämpfen, das Geschehen zu überblicken und zu strategisch da zu Werke zu gehen, da hast du schon verloren. Da hast du schon verloren.
Ich denke mal, man hat im Vornherein schon gegen Shevchenko verloren.
Ich erinnere mich immer an den Kampf zwischen Chael Sonnen und John Jones damals. Als John Jones natürlich klar besser ist, keine Frage, aber sich halt den Zeh bricht und der Zeh halt so irgendwie nach 7:30 wegsteht. Genau. Und er weiß, er muss jetzt Chael Sonnen finishen, denn in der nächsten Rundenpause, wenn das der Ringarzt sieht oder der Ringrichter, dann wird der Kampf abgebrochen. So, also es können immer verrückte Dinge passieren in so einem Kampf. Aber wenn es einigermaßen normal läuft, wenn hier nicht der Blitz im Oktagon einschlägt, ey, dann sehe ich hier nur einen Sieg für Valentina Shevchenko.
Du hast Runde 2 TKO.
Ne? TKO Runde 2 für Valentina, für The
ich
Bullet.
Ich sag Runde 3.
Okay. Ihr habt es hier zuerst gehört bei Hackmans MMA Show mit Chris und mir. Ich sag ja, Valentina Shevchenko, vielleicht noch ein paar Worte zu ihr. Für mich ist das eine Geheimagentin. Also erzähl mir, was du willst, aber das ist James Bond, weil spricht irgendwie 5 Sprachen, kann schießen, kann tanzen, kann kämpfen. Die haben sie doch irgendwo in einem Labor so perfekt ausgebildet. Für mich ist das eine Geheimagentin. Das kommt in ein paar Jahren raus. Valentina Shevchenko war eine Geheimagentin, hat nur aus Tarnung in der UFC gekämpft. Das ist meine Vermutung. Aber ja, Takedown Defense möchte ich noch einfügen. 77,4% übrigens. Also ich weiß nicht, ob Lauren Murphy dann einen Takedown schafft.
Nee, Murphy hat eine Takedown-Defense von 70%. Man muss dazu sagen, die Takedown-Genauigkeit von Shevchenko liegt bei 63% und landet durchschnittlich 2,6 Takedowns. Während Murphy eine Takedown-Genauigkeit von 34% hat und pro Kampf durchschnittlich 1,16 Takedowns landet. Also es wird sehr unwahrscheinlich bei einer 77-prozentigen Takedown-Defense seitens Shevchenko, dass Murphy die einmal zu Boden holt, glaube ich nicht.
Ja, wenn wir hier sprechen von Takedown-Genauigkeit, also 63,6% bei Shevchenko, ja. Der UFC-Durchschnitt, das mal so zum Vergleich, damit man das mal ein bisschen einordnen kann, sind 45%. Also ist weit darüber, fast 20% darüber.
Ja, und Murphy hat da 34%.
Das ist sogar unterdurchschnittlich. Und was mir bei ihr aufgefallen ist, sie hat eine negative Striking Differential. Also sie trifft 3,95 Mal pro Minute, das ist ordentlich, das ist sogar deutlich über dem Durchschnitt. Der ist 2,5, aber sie kassiert pro Minute 4,25.
Ja.
Und das ist negativ und das ist nicht gut. Das willst du nicht haben gegen eine Valentina Shevchenko. Ich wünsche dir alles Gute.
Mit dem Kopf.
Ich wünsche dir alles Gute, aber wie gesagt, mein Tipp ist einfach, probier da ranzukommen, probier eine Prügelei daraus zu machen. Wenn es unübersichtlich ist, wenn es nicht wie ein klassischer MMA-Kampf abläuft, dann hast du hier eine Schnitte. Ansonsten wünsche ich wirklich viel Glück. Und das meine ich, wie ich sage, denn ich habe verdammt viel Respekt vor Lauren Murphy und ihrer Lebensgeschichte. Allein mir fehlt der Glaube. So heißt das Sprichwort, glaube ich. Ne?
Mich würde übrigens auch ein Round 1-Finish von Shevchenko nicht überraschen, ganz ehrlich.
Alles möglich. Ich glaube, ja. Wir haben deutlich unsere Meinung gesagt. Dann kommen wir, großer Trommelwirbel, zum Main Event. Auch über 5 Runden, Federgewicht der Männer. Alexander Volkanovski, der Champion gegen den Herausforderer Brian Ortega. Da lasse ich dir jetzt wieder die Bühne. Wen siehst du da vorne?
Volkanovski? Definitiv.
Wie läuft es für ihn?
Decision.
Tatsächlich auch bei mir. Ja, da sind wir uns einig.
Ja, eindeutig.
Also ich finde ja, er ist schwer zu treffen, extrem schnell unterwegs, hat auch Power. Was mir bei ihm sehr gut gefällt, er ist defensiv und offensiv gut. Also das meine ich jetzt sowohl im Stand, im Striking, als auch beim Ringen. Der kann offensiv ringen, der kann aber auch verteidigen. Und ihm wird ja oft vorgeworfen, also A, dass er langweilig kämpft, finde ich nicht unbedingt. Und B, dass er lange inaktiv ist. dem muss man entgegenhalten, er war an Covid erkrankt, ist halt nicht gegangen. Ne? Ich sag halt, der macht das, was nötig ist, wenn es nötig ist. Er hat einen enorm hohen Fight-IQ und ich glaube, das ist sein Plus hier in diesem Kampf.
Also ich denke auch, dass Volkanovski auch hier in Submissions die Nase weit vorn hat.
Volkanovski, ja, da widerspreche ich entschieden. Brian Ortega ist Gracie Black Belt.
Also, das mag schon sein, aber Volkanovski ist auch nicht zu unterschätzen.
Ortega hat so viele Last-Minute-Submissions. Ich sag dir eins, er ist ein guter Boxer, aber nicht besser als Volkanovski im Stand, finde ich. Wenn er eine Chance hat hier, in meinen Augen, wahrscheinlich täusche ich mich, wie es so oft ist in diesem Sport, dass man komplett daneben liegt, in meinen Augen ist seine große Chance sein BJJ. Er hat schon spät in den letzten Minuten von der letzten Runde ein paar Mal Submissions abgestaubt, hat hervorragende Dinger drauf, Triangle Chokes, ein super Guillotine, ist da wirklich bis zum Ende gefährlich. Also da, wenn ich eine Stärke ausmachen müsste bei Brian Ortega, wenn ich sagen müsste, da ist er wirklich besser als der Volkanovski, dann würde ich sagen bei den Submissions.
Mag sein, dass er steht ja 15-1, ne?
Ja.
Hat da von 47% durch Submission kommen.
Ja.
Aber ja, Volkanovski ist für mich vom Gesamtbild her sehr rund. Muss ich sagen, er ist ein sehr runder.
Meine Frage ist halt, wie will ein Brian Ortega seine Stärke am Boden ausspielen? Ich meine, Volkanovski hat auch eine Takedown-Defense über 70%. Das wird schwierig. Ortega ist jetzt auch nicht unbedingt der Offensivringer. Ist mehr so, wenn er dann Leute runterbekommt, ist es mehr so Chain Wrestling und schlüpft dann auf dem Rücken oder zieht sogar Guard, also das haben wir auch schon gesehen. Im Stand, ja, ist stark zurückgekommen gegen den Korean Zombie, gebe ich ihm, aber ich meine, wir haben gesehen, wie Holloway Ortega verprügelt hat und wir haben gesehen, wie gut Volkanovski gegen Holloway ausgesehen hat im Stand. Da stelle ich mir schon die Frage, ob Ortega da in der Klasse spielt von Volkanovski, wenn wir von Striking sprechen.
Ich bin mir auch sicher, dass es ein Standmatch wird, ein Striking-Match. Wenn man von Volkanovski schaut, Volkanovski hat eine Takedown-Defense von 72%.
Ja, 72,7 sogar.
So genau habe ich es jetzt gesagt.
Wie gesagt, dieser Podcast hat Details, Freunde der Sonne, Details.
Ja, genau. Die Takedown-Genauigkeit ist aber bei Volkanovski übrigens höher als bei Ortega.
Ortega hat, glaube ich, ich müsste es auf den Kopf sagen, aber ich sage ungefähr so 20%, glaube ich.
21%. Ja. Volkanovski 34%.
Ich sag ja, wenn es zu Boden geht, dann meistens durch die Tatsache, dass entweder Ortega per Takedown zu Boden gebracht wird und sich super wohlfühlt auf dem Boden oder dass es am Zaun halt zu so einer Art kontrollierten Chaos kommt. Das mag Ortega sehr gerne. Also der kann Guard ziehen, der kann auf den Rücken schlüpfen, der hat auch super Sweeps und kann sehr gut passieren. Aber so klassisch, jetzt Double Leg, ich nehme dich runter, weil im Striking du besser bist, sehe ich nicht. Sehe ich hier tatsächlich nicht. Und
da muss ich dir aber sagen, Volkanovski hat durchschnittlich über 2 Takedowns pro Kampf, während Ortega nur 0,8 hat.
Ja, und Volkanovski wird sich nur im Notfall für den Takedown entscheiden, denn wenn wir eines wissen, dann, dass Volkanovski sehr viel schlägt. Also Strikes Landed per Minute, ich sehe es hier, ich habe das Fenster offen, 6,02 pro Minute, das ist enorm viel. Das ist ein absoluter Elitewert in der UFC. Ortega schlägt auch viel, aber 4,3 ist deutlich weniger. Und entscheidend, das Allerentscheidendste sogar im Stand, auch Ortega, man mag es kaum glauben, für einen Kämpfer mit erst einer Niederlage, der so weit vorne steht in den Rankings, 6,28 Strikes absorbed per Minute. Also auch er hat eine negative Striking-Differenz. Er kassiert mehr, als er austeilt. Er ist am Boden Weltklasse, vielleicht der Beste in dieser Division, was Jiu-Jitsu betrifft, aber ich glaube nicht, dass er Volkanovski im Stand das Wasser reichen kann.
Ja, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich glaube auch nicht, dass, also ich sag mal so, das Wrestling von Volkanovski ist besser als von Ortega.
Ja.
Aber Submissions sind von Ortega besser. Es endet wieder vermutlich im Standmatch. Oder Volkanovski legt es echt drauf an und holen sich auf den Boden und ja, holt halt dann Ground Control Time Win.
Würde ich aber nicht riskieren an seiner Stelle. Ich sehe
Würde
ihn
ich auch
so,
nicht riskieren,
ihn so viel besser und ich sehe hier vielleicht Decision Volkanovski tatsächlich, wie ich es
Ich
gesagt
nehme
habe.
auch safe Decision Volkanovski, aber safe.
Ich meine, wenn wir noch ein paar Namen nennen wollen bei Brian Ortega, die er sich schon in den Gürtel schnitzen konnte, dann Diego Brandão zum Beispiel, Renato Moicano, Cub Swanson, die hat er alle abklopfen lassen. Also er ist da brandgefährlich. Warum sollte jemand, der im Striking so gut aussieht, zweimal so gut aussieht gegen Max Holloway, auch wenn es ein viel und heiß diskutierter Kampf war? Es war ja niemals klar, in beiden Kämpfen nicht. Aber wenn jemand so gut aussieht gegen einen vielleicht den besten Striker der Division, viele sagen, Max Holloway, bester Federgewichtskämpfer der UFC-Geschichte, warum sollte er dann runtergehen? Warum sollte er das riskieren? Das sehe ich vor meinem geistigen Auge so nicht ablaufen.
Da muss ich jetzt aber nochmal sagen, von der Community haben viele Ortega vorne und
Ja.
sehen Ortega vorne.
Mein,
Also,
du bist nicht umsonst in so einem Titelkampf. Ne? Also,
ja.
und er war ja schon mal gegen Holloway in einem Titelkampf. Bekommt jetzt das zweite Mal die Chance, hat sich das erarbeitet gegen den Korean Zombie. Trotzdem, also Volkanovski ist für mich der König in dieser Division, ist immer noch ungeschlagen in der UFC, mittlerweile 19 Kämpfe in Folge gewonnen. Jeder kennt diese Bilder von Volkanovski aus seiner Rugby-Vergangenheit, wo er fast 100 Kilo schwer ist. Also das ist ein hervorragender Athlet. Ich sage es nochmal, gute Takedowns. Ich glaube nicht, dass er sie so nutzt, vielleicht so ein bisschen als Setup für Attacken im Stand. Brachiale Legkicks, ich glaube, das ist sogar die entscheidendste Komponente in diesem Kampf. Die Legkicks von Volkanovski sind in meinen Augen seine größte Waffe gegen den langen, großen Ortega. Also er hat so viele Waffen im Arsenal und er ist nicht umsonst Champion. Ich glaube, er holt sich das Ding.
Ortega hat aber 8 cm mehr Beinreichweite.
Ja,
Das
sehe ich sogar tendenziell vielleicht sogar als Nachteil. Wenn du lange Haxen hast, wie wir in Bayern sagen, du kommst ja auch aus der Oberpfalz, dann hast du auch sehr viel Angriffsfläche für jemanden, der klein und kompakt ist und enorm hart treten kann zu den Beinen. Sehe ich nicht unbedingt als Vorteil. Und was ich noch als Vorteil sehe für Volkanovski ist, er ist extrem selbstbewusst. Bei ihm merkt man nie Nervosität. Der glaubt an seine Fähigkeiten. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir da sehr.
Ortega war auch, wenn man TAF verfolgt hat.
Guter Punkt, guter Punkt. Gebe ich dir.
Ja, Volkanovski hat die ersten vier, nee, andersrum, Entschuldigung, Ortega hat die ersten vier gewonnen, oder? Dann
Ja.
ist Volkanovski gekommen
Ja,
und dann hat sein Team die vier gewonnen, das Team.
das Team Ortega, ja. Ja, gebe ich dir. Auch, man hat auch gemerkt, der Typ ist competitive. Also der will, egal ob es jetzt um Kloschüssel-Weitwurf oder um einen MMA-Kampf geht, der will immer gewinnen. Ne?
Definitiv.
Das ist auf dem Wettkämpfer, das ist in seiner DNS, das ist da drin. Ja. Und er ist auch einer, der über sich herauswachsen kann. Gegen Holloway so viel einzustecken zum Beispiel, hat mir extremen Respekt abgenötigt. Ob das jetzt klug war oder nicht, vielleicht hätte man ihn eher rausnehmen sollen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber Toughness, Zähigkeit, Wettkampfgeist, all das hat Brian Ortega. Und das kann auch den Ausschlag geben. Das kann auch dreckig werden, da kann sich einer verletzen. Ey, wir haben diese Legkicks jetzt schon so oft erlebt. Stell dir vor, Ortega trifft Volkanovski relativ früh im Kampf mit einem Legkick. Der kann nicht mehr richtig das Bein belasten. Es können die verrücktesten Dinge passieren. Ich sage ja nur, wir geben ja hier unsere Vorhersagen ab. Da wird ja auch der eine oder andere dann sagen, ah, habt ihr aber falsch getippt oder so in den sozialen Medien. Ist auch okay, deswegen tippen wir ja. Man kann nicht immer hundertprozentig richtig liegen. Ich müsste nur hier so sagen, ich würde lügen, wenn ich sage, ich tippe hier aus voller Überzeugung auf Ortega. Nee, kann ich einfach nicht sagen.
Okay, also ich kann nur noch mal auch sagen, in kleiner Werbung, www.kampftipps.de mit Doppel-P. Dort findet ihr übrigens auch einen Button zum Discord. Ihr könnt da gratis mit teilnehmen, auch mit eure Tipps geben, was ihr, wie ihr denkt, und dann werden wir sehen, wer die Nase vorne hat im Tippen.
Schauen wir mal, schauen wir mal. Das klingt nach einer kleinen Herausforderung.
Ja.
Was haben wir sonst noch so hier? Was ich hier.
Ich habe noch was sehr Großes, was wir, glaube ich, gerade vergessen haben, und das wäre nämlich Nasrat,
Oh
der
ja.
aber noch seine Visa-Probleme hat und da der Kampf noch nicht sicher ist.
Ja, gleiches könnte man ja auch von Dan Hooker behaupten. Also, der
Genau,
hat ja einen
genau.
knackigen 19 Stunden Zeitunterschied und, glaube ich, wird am Donnerstag ins Flugzeug steigen und es dann gerade so rechtzeitig zur Fight Night schaffen. Der hatte ja auch Visa-Probleme, aber bei Nasrat scheint sich das zuzuspitzen. Ist ein Kampf auf den Prelims im Leichtgewicht. 3 Runden natürlich hier angesetzt. Ich hoffe, das Ding kommt zustande. Ich hoffe es echt.
Ja, ich hoffe es auch wirklich.
Vor allem Dan Hooker, du musst ja mal sagen, da wo der herkommt, da muss der ja, wenn der wieder ankommt, wenn der gekämpft hat, muss er ja wieder 2 Wochen in Quarantäne.
2 Wochen, ja, Neuseeland, ja.
Unfassbar, der Typ hat eine Familie, der hat Kinder, ey, was der auf sich nimmt und dann kommst du nach Amerika, wenn es blöd läuft, platzt der Kampf. Also unfassbar, richtige Props und beide Daumen und die großen Zehen gedrückt für Dan Hangman Hooker.
Und für Nasrat natürlich.
Natürlich für Nasrat, natürlich. Also beide, die deutsche MMA-Fahne müssen wir da schwingen, auf jeden Fall. Also hierzulande kennt man ihn ja nur zu gut. Und beide könnten hier potenziell so Fight of the Night bei den Prelims auf jeden Fall mal bringen.
Denke ich auch. Das denke ich aber allerdings auch. Also das wäre ein genialer Kampf und das wäre zu schade, wenn der nicht zustande kommt.
Ja, pflichte ich dir bei, auf jeden Fall. Würde mir für beide leid tun.
Wegen solchen Visa-Problemen, also ich muss da auch ganz klar sagen, ich verstehe nicht, wo da das Problem liegt. Also finde ich doof von den Behörden, dass die da nicht ein bisschen mehr dahinter sind.
Ja, immer schwierig von außen zu sagen, ne? Wie früh hat ein Fighter da sich darum bemüht, das wissen wir alles nicht irgendwie.
Das stimmt. Das ist natürlich allerdings ein Punkt.
Kann man schwer sagen, aber es wäre halt einfach allgemein gesagt verdammt schade, wenn das Ding wegen sowas platzt. Also dafür ist der Kampf einfach zu gut. Es macht einfach Lust, wenn man diese Namen hier liest. Dan Hooker gegen Nasrat Haqparast bei den Prelims. Das spricht ja auch für die Qualität von UFC 266. Und was mir auch noch sehr gut gefällt, Marlon Moraes gegen Merab Dvalishvili. Also Moraes ist ja auch so ein Fast-Starter, sehr gefährlich am Anfang, richtig K.O.-Power. Auf der anderen Seite hast du diesen Motor mit den Takedown im Sechserpack, Merab Dvalishvili, so ein richtig gutes Duell auch. Bei Hooker gegen Haqparast, wie würdest du übrigens tippen? Du bist ja der Spezialist hier.
Ich habe jetzt Kopf, die Frage kommt nicht.
die Frage kommt.
Ich hab leicht Hooker vorne.
Hooker vorne?
Ja.
Ich hoffe einfach nur, das Ding kommt zustande.
Was sagst du?
Es ist schwierig.
Wir sagen nur, wen wir vorne haben. So, ich weiß, es ist schwierig. Ich würde am liebsten gar nichts sagen, aber wir müssen was sagen. Komm.
Das Ding ist einfach bei dem Kampf, ich kann keine Prognose abgeben, weil ich weiß nicht, wann die ankommen. Nasrat muss ja am Samstag da sein. Stimmt überhaupt nicht. Muss ja Freitagabend schon da sein, um auf die Waage zu gehen. Kannst du Gewicht machen, wenn du im Flugzeug sitzt und den Stress hast und nicht die Trainingseinheiten so machst und so schlafen kannst, wie du es gewohnt bist? Ey, du hast 19 Stunden Zeitunterschied bei Dan Hooker. Was macht das mit den Leuten? Ich finde, das ist so unberechenbar.
Sehr viel, denke ich. Ich sage, im Herzen bin ich für Nasrat, aber ich denke mal, Hooker hat einen leichten Vorteil.
Okay, dein Wort in MMA Gottes Ohr bei.
Du musst dich für einen entscheiden.
Ich entscheide mich bei Moraes und Dvalishvili. Ich sage Dvalishvili, mäht den wieder um und legt den aufs Kreuz 3 Runden lang und fährt einfach wie so eine Dampflok. Der Typ hat einen Motor. Den Namen Merab Dvalishvili, den werden noch viele verfluchen in der Bantam-Gewichtsdivision. Der Typ, der hat eine Mörderlunge wie ein Pferd. Der marschiert, marschiert, marschiert und der verbessert sich enorm. Ich glaube, den haben viele noch gar nicht so auf der Rechnung. Der ist richtig, richtig gut.
ich muss noch mal zu Hooker und Nasrat sagen, dass ich gönne es Nasrat extrem. Ich hoffe auch wirklich, dass alles klappt. Und ich könnte mir auch ein ziemlich early Finish, wenn dann, vorstellen. Aber wenn es über Zeit geht, dann wird Hooker auf jeden Fall die Nase vorn haben.
Okay.
Ist meine Meinung und mein Tipp.
Dann haben wir alles ein bisschen durchgetippt, was hier so Rang und Namen hat. Wir sind natürlich nicht allem gerecht geworden. Ich meine, 5 Kämpfe auf den Early Prelims, 4 bei den Prelims, 5 Hauptkämpfe dann, also auf der Maincard, nicht Hauptkämpfe, aber auf der Maincard. 3x über 5 Runden wird da gekämpft. Also da ist eine Menge los. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, live ab 4 Uhr auf der Zone. Ich darf das Ganze an der Seite von Marc Bergmann kommentieren und ich hoffe, mein Gehirn funktioniert noch nach so einem langen Fight Night. Zuvor haben wir, wie gesagt, Boxen, AJ gegen Usyk. Da machen wir die Vorkämpfe und dann schauen wir uns diesen Kampf an im ausverkauften Tottenham Hotspur Stadium übrigens. 60.000 Zuschauer. Das wird richtig krass. Das wird richtig krass. Ja, sollen wir mal über Boxen sprechen hier im Podcast? Was hat euch sonst so gefallen, nicht gefallen? Was kommt euch in den Sinn? Was habt ihr für Wünsche, Anregungen? Schreibt es gerne. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter und Instagram. Und ansonsten gerne eine positive Bewertung hier auf Apple Podcasts abgeben. Den Podcast gerne abonnieren. Das hilft mir in den Rankings. Und ja, ich gebe nochmal das Wort an dich ab, lieber Chris, als Pate. Darfst du jetzt den Ring nach vorne strecken? Und du musst sagen, was die Leute küssen müssen.
Ist die Hand?
Und wo müssen sie in den sozialen Medien und
In den
sonst so?
sozialen Medien bin ich, und ja, es ist jetzt schwierig, @coco_hero_pate. Ich hoffe, du verlinkst es.
Auf jeden Fall.
Ansonsten kampftipps.de und Discord findet ihr auch in der Verlinkung. Wir freuen uns auf euch. Wir haben richtig Bock, dass die Community wächst. Gemeinsam für MMA, für Kampfsport. Ich bin auch, der Samstag wird sehr lang, muss ich nochmal sagen.
Ja, nicht nur für dich, nicht nur für dich.
Ja, vor allem für dich noch mehr, ja. Also wird auf jeden Fall spannend.
Das ist ein gutes Schlusswort. Wir hören uns nächste Woche, wenn die Events dann über die Bühne gegangen sind. Da sprechen wir natürlich auch wieder drüber. Ich danke dir, Chris. Ich danke euch da draußen. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long. Kuss aufs Auge. Hackman,
Ciao.
out.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.